Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Die 15-jährige Kim Papen nennt ihren Vater der Unscharfe. Das liegt daran, dass sie ihn nicht kennt und im Alter von 2 Jahren zuletzt gesehen hat. Nun wird sie aus speziellen Gründen von Mutter und Stiefvater zwangsverschickt und soll 6 Sommerferienwochen bei dem Vater verbringen. Aus diesem Stoff entspinnt sich die berührende, warmherzige Tochter-Vater-Beziehung, die der Erfolgsautor Jan Weiler in seinem Roman »Der Marquisenmann« aus dem Jahr 2022 erzählt. An den Realschulen ist das Buch übrigens Prüfungsstoff. Das Theater Heilbronn zeigt jetzt als Uraufführung eine Bühnenfassung dieser Geschichte in der Box, die von der Dramatikerin und Regisseurin Petra Wüllenweber erarbeitet wurde. Die Hauptrolle der Kim spielt Sonja Glade. Sie ist neu im Ensemble.
Wenn ich an diesen Moment an dem Sommertag im Juli 2005 zurückdenke, dann fällt mir kein Bild ein, sondern ein Gefühl. Enttäuschung. Ich war wirklich enttäuscht, als ich meinen Vater zum ersten Mal sah. Dass wir uns kennengelernt haben, ist jetzt 17 Jahre her. Ich war damals 15 und der Grund war, dass ich etwas tat, was keiner verstand. Bis heute sehe ich diesen Moment in Zeitlupe. Alles in allem dauerte es nicht länger als vielleicht 3 oder 4 ewige Sekunden. Heiko lässt die Grillzange fallen, schießt an mir vorbei auf seinen Sohn zu und die Polizei kam mit 3 Autos. Und 2 Stunden später saß ich in der Jugendpsychiatrie.
Ja. Kim hat ihren kleinen Halbbruder Geoffrey in Flammen gesetzt. Deshalb wollen Mutter, Stiefvater und Jeff jetzt ohne sie verreisen. Sie muss zum Vater. In diesem Podcast möchte ich Ihnen das Stück »Der Marquisenmann« vorstellen. Mit Unterstützung von Regisseurin Petra Wüllenweber, der Schauspielerin Sonja Glade und mit Frank Watzke, der die Rolle des Vaters, Ronald Papen, als Gast übernommen hat. Ich bin Katja Schlonski, zurück aus der Sommerpause und freue mich, dass Sie auch wieder mit dabei sind. Einige Szenen konnte ich in der Probenphase aufnehmen. An der Produktion beteiligt ist das gesamte Box-Ensemble, also neben Sonja Glade auch Magdalena Lehnen, Max Lamperti und Chris Carsten Roman, der in dieser Szene als Psychologe auftritt.
Kim, warum hast du das getan?
Ich weiß es nicht.
Was ist dir dabei durch den Kopf gegangen?
Nichts.
Wolltest du Geoffrey umbringen?
Nein.
Hast du vielleicht gedacht, in der Flasche sei Wasser?
Ich habe es einfach getan, ohne zu denken oder zu fühlen.
Dinge geschehen aber nicht einfach so.
Ich war noch nie aggressiv oder gewalttätig aufgetreten. Ich nahm keine Drogen, wenn man von meiner aufkommenden Leidenschaft für Prosecco und Zigaretten einmal absah. Eine Weile hatte ich viel geklaut. Ich war schlecht in der Schule und zu Jahresbeginn unglücklich verliebt gewesen. Für ein 15-jähriges Mädchen, das ich damals war, war das eigentlich nichts Besonderes. Und dennoch hatte ich...
Kim Papen. Du hast einen anderen Nachnamen als deine Mutter, lebst aber bei ihr und ihrem Ehemann Heiko Mikula. Hast du Kontakt zu deinem Vater?
Nein.
Warum nicht?
Meine Mutter sagt, dass er kein Interesse an mir hat.
Überhaupt keines.
Er schreibt jedenfalls keine Weihnachtskarten, er schickt keine Geschenke, er ruft nicht an und er lässt nichts ausrichten.
Wann hast du ihn zuletzt gesehen?
Als ich 2,5 war. Meine Mutter ist damals mit mir weggegangen und in den 13 Jahren danach hatten wir keinen Kontakt. Es gab nur ein Foto von ihm und meiner Mutter. Hinten drauf stand Sommer 88. Darauf ist sein Gesicht kaum zu erkennen, weil er eine merkwürdige Mütze und eine Sonnenbrille trug. Außerdem war das Foto unscharf.
Deshalb der Unscharfe. Die Mutter wollte nicht über ihn sprechen. Der Stiefvater, Heiko Mikula, ein reicher Geschäftsmann mit Villa in Köln-Hahnwald, garantierte der Familie Luxus. Kim entwickelte sich zum renitenten Teenie. Dann passierte der Ausraster. Magdalena Lehnen spielt die Mutter.
Ist Geoffrey schon wieder aus dem Krankenhaus?
Jeff ist mit Heiko am Flughafen. Wir fliegen nach Miami.
Echt? Nach Amerika? Jetzt?
Wir fliegen. Du bleibst hier. Ich konnte Heiko nicht überzeugen.
Mich in den Urlaub mitzunehmen?
Dich zu Hause wieder aufzunehmen.
Und wo soll ich hin?
Du kommst über die Ferien erst einmal zu deinem Vater.
Ich will da nicht hin, ich kenne den gar nicht.
Dann lernst du ihn kennen.
Er hat sich nie für mich interessiert und ausgerechnet jetzt, wo ich in der Psychiatrie war, soll sich das geändert haben?
Nein, ausgerechnet jetzt, wo du deinen Bruder angezündet hast. Ich habe mit deinem Vater gesprochen, also mit deinem richtigen Vater. Und wir beide und auch Heiko halten es für das Beste, wenn du erstmal eine Auszeit von uns hast. Und wir von dir. Am Ende der Ferien sehen wir weiter.
Und wo wohnt mein Vater?
Nicht weit von hier, in Duisburg. Ich fahre dich zum Bahnhof und von da direkt weiter zum Flughafen.
Peter, das ist deine dritte Inszenierung für die Box am Theater Heilbronn nach Herz eines Boxers und Zweier ohne. Auch die Bühnenadaption des Romans Der Marquisenmann von Jan Weiler stammt von dir. Das ist eine schwierige Aufgabe, aber ich glaube auch eine Leidenschaft von dir. Kann man das so sagen?
Ja, ich mag das grundsätzlich, die Komplexität eines Romans in eine andere Sprache, nämlich die Sprache der Bühne, zu übertragen und zu schauen, auf welche Essenz einigen wir uns und wie erzählen wir mit unseren Theatermitteln das, was im Roman auf eine andere Art und Weise verhandelt wird.
Wenn du jetzt sagst, eine Bühnensprache, eine andere Sprache, hast du dich denn im Sprachduktus grob an das gehalten, was Jan Weiler da als Vorlage geliefert hat?
Ja, auf jeden Fall. Also der Autor gibt immer die Vorlage und Bühnensprache heißt in dem Augenblick, wenn wir lesen, dann entwickeln wir in unserem Gehirn unsere eigenen Bilder. Aber diese Chance haben wir nicht, wenn wir etwas sehen. Gleichzeitig haben wir aber durch die Möglichkeit der Schauspielerinnen und Schauspieler ganz neue Facetten und Emotionen vielleicht zu erleben, die ich beim Lesen nicht hätte. Und das ist sozusagen die eigene Bühnensprache dann.
Kim und ihr Vater, das sind ja beides Menschen in Ausnahmesituationen. Also es ist eine sogenannte Coming-of-Age-Geschichte für Kim, für das 15-jährige Mädchen, die ein schwieriger Teenager ist. Und dann ist auf der anderen Seite da Roland Papen. Eine spezielle Geschichte aus DDR-Zeiten hat er im Gepäck. Aber man entwickelt ja durchaus schnell Sympathien für diese beiden Figuren. Woran liegt das?
Ja, sie haben beide ein Geheimnis. Kims Geheimnis erfahren wir relativ früh. Und das Geheimnis von Ronald Papen erst gegen Ende des Buches bzw. des Stückes. Das heißt, wir erleben zwei Menschen, die zueinander finden wollen, aber in dem einiges nicht ausgesprochen wird, weil es eben ein Geheimnis ist. Das ist für mich dann spannend, wenn ich das sehe, mich auf die Reise zu begeben von der Kim, die ihren Vater kennenlernt und ich damit als Zuschauerin, Zuschauer aber auch kennenlerne, was diesen Mann ausmacht.
Spannend für mich in diesem Podcast ist der Umstand, dass ich Ihnen das Geheimnis des Ronald Papen nicht verraten darf und will. Aber ich durfte mit dem Darsteller sprechen. Frank Watzke ist als Gast im Marquisenmann zu sehen. Er spielt den Vater von Kim, den Marquisenverkäufer Ronald Papen. Erstmal herzlich willkommen, back in town. Das muss ich natürlich jetzt ansprechen. Du bist Heilbronner. Wie fühlt sich das an, zurückzukehren?
Na super, ich finde das ganz toll. Als Petra mich angerufen hat und gesagt hat, ich möchte dich für die Rolle hier haben, habe ich mich unglaublich gefreut, nicht nur mit Petra zusammenarbeiten zu können, ich habe hier zweimal schon gearbeitet, sondern wieder nach Hause kommen zu können. Ich bin ja hier geboren, aufgewachsen, meine Eltern leben hier, viele Freunde, Freundinnen. Und ich habe ja eine Verbindung auch zum Theater. Ich war nicht nur in den 90er Jahren 3 Jahre hier im Ensemble, ich habe ja auch, als das Haus hier eröffnet wurde 1982, da bin ich noch zur Schule gegangen, da habe ich im Faust als Statist mitgemacht. Also ich habe ja quasi das Haus mit eröffnet, so fühlt es sich für mich an und habe das ja seither begleitet, viele, viele Sachen gesehen, die mich als Schauspieler wahnsinnig geprägt haben in meinen jungen Jahren.
Deine Rolle, Ronald Papen, wird als kleiner, sanfter Mann beschrieben. Dieses Bild von dem erfolgreichen Geschäftsmann, was sich seine Tochter aufgebaut hat, das erfüllt so gar nicht das, was er tatsächlich ist. Warum finden die beiden dennoch eigentlich schnell zueinander?
Ja, das ist natürlich eine Frage. Also sie haben ja eine Verbindung nicht nur darüber, dass sie sich quasi eigentlich kennen müssten, weil sie Vater und Tochter sind, sondern sie kennen sich halt nicht. Sie haben sich 13 Jahre überhaupt nicht gesehen. Da ist natürlich viel, viel Neugierde da, viel, viel Ablehnung von Seiten der Tochter natürlich, weil sie denkt, der Vater hat sie jetzt verlassen, der ist der Böse. Aber sie haben eine Verbindung dadurch, dass sie beide etwas getan haben, das ziemlich schrecklich ist, das viele Menschen verletzt hat, das im Extremum dazu hätte führen können, dass Menschen auch sterben, beide. Und das ist natürlich eine Verbindung, die sich auswirkt auf das wir kommen jetzt vielleicht doch irgendwie zusammen.
Im Text, du hast es jetzt schon angesprochen, wird ein Familiengeheimnis ans Licht gebracht. Also man erfährt da dann schon, warum der Vater tatsächlich so lange nicht präsent war. Und man erfährt auch eben, dass Kim ihren kleinen Bruder etwas angetan hat, ihrem kleinen Halbbruder. Ist diese Geschichte für dich als Schauspieler, Frank Watzke, eigentlich plausibel?
Oh ja. Also gerade das Geheimnis, das meine Figur hat, ich bin sicher, genau das ist unglaublich oft passiert. In Variation natürlich, aber damals in der DDR, in diesen Zeiten und nicht nur in der DDR. Mein Gott, solche Sachen kann man auch übertragen auf alle möglichen anderen Bereiche im Leben, nicht nur in der Politik oder in der Gesellschaft. Also Schuld auf sich zu laden und Menschen etwas antun, selbst wenn man es eigentlich gar nicht wirklich will, aus Emotionen, die schlimm sind, aus Erfahrungen, die man macht, aus Situationen, die man nicht erträgt. Es gibt ja wahnsinnig viele Gründe, dass man zu solchen Handlungen kommt. Ich spoilere jetzt nicht, was es ist, ne? Aber das ist überhaupt nicht ausgedacht. Das gibt's im Leben massenhaft, glaube ich.
Also wir wollen das Geheimnis hier auch nicht lüften, sondern die Neugierde soll da bestehen bleiben. Vater und Tochter haben sich 13 Jahre lang tatsächlich nicht gesehen. Wie fühlt sich Ronald Papen in dem Moment, als da seine Tochter dann zu ihm geschickt wird, zwangsweise? Also wie ist der da unterwegs?
Das muss für ihn der Wahnsinn sein. Also er hat es ja nicht freiwillig gemacht, sage ich mal in dem Sinne, sondern er war durch die Umstände dazu gezwungen, diesen Kontakt abzubrechen. Und wenn ich mir vorstelle, mein Kind, also ich habe einen Sohn, der ist 17, also ungefähr in dem Alter wie Kim, und wenn ich den jetzt irgendwie 13 Jahre nicht gesehen hätte, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also das eigene Kind will man ja aufwachsen sehen, man will mit ihm zusammen leben und Erfahrungen mit ihm machen und lachen und weinen und alles. Und da ihr dann am Bahnhof in Duisburg plötzlich gegenüberzustehen, ich glaube, das ist der Horror, weil man ja überhaupt nicht weiß, wie ist die jetzt drauf, und natürlich er rechnet mit Ablehnung, das muss er. Und das ist ja, das muss schrecklich sein.
Und wie würdest du Papens Leben da im Duisburger Hafen in dieser Lagerhalle beschreiben?
Also Kim bezeichnet es im Stück mal als eine Art Gefängnis. Und das ist es natürlich schon. Er hat sich da in was rein manövriert und manövrieren lassen, aus dem er nicht rauskommt und auch gar nicht mehr raus will, weil er gar nicht anders kann. Und das ist ein Gefängnis.
Ganz wichtig für Entwicklung und Fortgang dieser Geschichte ist es zu erwähnen, dass Ronald Papen in einer speziellen Umgebung lebt. Seinem Gefängnis, wie er sagt, und alte DDR-Markisen verkauft. So hört sich seine erste Begegnung mit Tochter Kim im Stück an.
Als ich damals in Duisburg ausstieg, suchte ich den Bahnsteig nach einem Geschäftsmann ab.
Unerhört. Da bist du ja. Dann wollen wir mal.
Der Unscharfe blieb vor dem Heck eines alten Kombis stehen. Ich hatte noch nie so eine vergammelte Karre gesehen.
Alles einsteigen, Türen schließen.
Und was machen wir jetzt?
Ich dachte, wir fahren nach Hause. Du bist ja sicher neugierig, wo du die nächsten anderthalb Monate wohnen wirst.
Wir fuhren vorbei an Fassaden von Häusern, die aussahen wie Menschen, die sich nicht mehr schick machen, weil sie nichts mehr vorhaben im Leben. Dann durch eine Gegend, in der niemand wohnte. Fabrikgebäude, schäbige Zweckbauten mit vergitterten Fenstern. Es war der deprimierendste Ort, den ich je gesehen hatte.
Gleich sind wir da.
Wir hielten vor einer Lagerhalle.
Da wären wir.
Wo bitte sind wir?
Zu Hause. Hereinspaziert.
In der Lagerhalle befand sich ein abgestoßenes Sofa, eine Küchenzeile, ein Schreibtisch und allerhand Plunder. Der Betonboden war alt und rissig, aber sauber. Der Anblick der Halle brachte mir drei Gewissheiten. Mein Vater war ein armer Schlucker. Er lebte allein und ich hatte die schwierigsten 6 Wochen meines Lebens vor mir.
Sonja, du bist neu im Ensemble des Jungen Theaters, also ganz frisch von der Schauspielschule. Ist die Kim im Markisenmann deine erste große Rolle?
Würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Also ich habe während des Studiums schon 2 Gastauftritte gehabt am Stadttheater Kassel in mittelgroßen bis kleineren Rollen. Von daher ist es auf jeden Fall meine erste Hauptrolle.
Also spannend für dich.
Auf jeden Fall, ja.
Kanntest du denn das Buch von Jan Weiler, bevor du dich für Heilbronn jetzt mit dieser Bühnenfassung von Petra Wüllenweber auseinandergesetzt hast?
Nee, das Buch kannte ich noch nicht, aber meine Mutter kannte das tatsächlich. Und als ich ihr dann erzählt habe, was sozusagen mein erstes Stück sein wird, hat sie direkt gesagt, ah, ja, das habe ich hier rumliegen. Und dann hat sie es mir auch gleich ausgeliehen, dann habe ich es gelesen im Frühjahr.
Bist du womöglich mit einem festen Bild von diesem 15-jährigen Mädchen, von der 15-jährigen Kim in die Proben gegangen oder habt ihr euch gemeinsam auf die Suche nach der Figur gemacht?
Wenn ich einen Text bekomme, dann lese ich den natürlich und dann habe ich natürlich auch eine Fantasie dazu. Und ich weiß aber ja auch, dass da dann noch sehr viele andere Leute dazukommen. Also die KollegInnen auf der Bühne, die Regie, die Ausstattung, alles Mögliche, was ja dann natürlich da reinspielt. Und ich glaube, ich kann dann nicht mir eine feste Figur überlegen, bevor ich nicht auch weiß, sozusagen, was ist eigentlich das, was wir damit erzählen wollen? Wo legen wir einen Fokus drauf, zum Beispiel auch dann im Probenprozess?
Wo liegen denn deiner Meinung nach die Stärken und wo eben auch die Schwächen dieses Teenagers?
Die Stärken und die Schwächen. Also, ich finde, Kim hat ein spannendes Selbstbewusstsein. Vor allem, wenn man auch darauf schaut, wie sehr sie ja auch quasi in ihrem Leben bisher schon gelitten hat, wie sehr sie leidet unter dieser Situation mit ihrem Stiefvater, darunter, dass sie ihren Vater nicht kennt. Sie hat auch keine ganz einfache Position in dieser Patchwork-Familie. Und trotzdem hat sie dann immer wieder Momente, wo sie so sicher ist auf einmal in dem, was sie irgendwie will und in dem, was sie auch nicht will.
Jetzt sind wir bei den Stärken. Ja. Wie zart, wie empfindsam ist Kim?
Mehr, als sie zugeben möchte, glaube ich. Ich glaube, sie ist sehr verletzt. Dass sie viel mit ihrer eigenen Verletzung zu tun hat und deswegen manchmal nicht bemerkt, wenn sie andere Leute verletzt. So. Also sie ist schon auch fies manchmal. Vielleicht ohne das zu wollen. Manchmal will sie das auch, glaube ich. Ja, also ich glaube, sie ist manchmal nicht so sensibel, was andere Menschen angeht.
Aus dem, was du sagst, spricht aber sehr viel Verständnis für Kim und die Schwächen hast du jetzt schon so ein bisschen angesprochen. Also sie ist manchmal fies, sie ist manchmal vielleicht auch wirklich böse zu anderen Leuten.
Klar, also ich glaube, grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ich natürlich, also ich als Schauspielerin muss natürlich andocken an die Figur und erstmal gucken, also muss auf eine Weise ein Verständnis entwickeln. Aber ich finde auch, das, was sie getan hat, das ist furchtbar. So, dass sie hat etwas sehr, sehr Schlimmes getan. Und gleichzeitig kann man diese Tat natürlich nicht außerhalb des Kontextes betrachten, in dem sie passiert. Und ich glaube, dass diese Schuld, dass es nicht schwarz oder weiß ist, sozusagen. Also nicht entweder oder. Nicht, sie ist schuldig oder sie ist unschuldig, sondern sie ist schuldig, aber es gibt auch Sachen, die sozusagen dazu geführt haben. Vielleicht kann man das so sagen.
Der fehlende Vater, die Sprachlosigkeit der Mutter, sicher eine Situation, die austauschbar ist. Besonders im Stück ist aber die Lebenslage von Kims leiblichem Vater, dem Marquisenmann. Deshalb meine Frage an Regisseurin Petra Wüllenweber. Diese Geschichte von den 3.406 alten DDR-Marquisen, die Ronald Papen verkaufen will und die Vater und Tochter ja dann letztendlich gemeinsam im Haustürgeschäft an die Leute bringen, mit ein paar Tricks noch, ist sie dir jemals konstruiert vorgekommen?
Ja, eigentlich schon. Das kann man schon so sagen, weil ich glaube, jeder normale Mensch würde nach einer Weile sagen, das funktioniert nicht, wir müssen das lassen. Und es gibt aber natürlich einen Grund, den ich jetzt nicht verraten möchte, weil er ganz viel mit dem Geheimnis von Ronald Papen zu tun hat, warum er das trotzdem macht. Und das ist etwas, was sich der Autor Jan Weile ausgedacht hat, um uns als Leserinnen, Leser oder eben ZuschauerInnen auf eine eigene Reise zu bringen.
Inwieweit ist dieser Text für dich auch politisch relevant? Also man spürt ja doch so ein bisschen was von diesem, wer frei ist von Schuld, werfe den ersten Stein oder irgendwie so ein Gedanken dahinter.
Das Politische ist nur ein Teil der Konstruktion, aber es ist kein politischer Roman, sondern es ist ein gesellschaftlicher Roman.
Schauen wir nochmal auf Kim. Meine nächste Frage geht wieder an Sonja Glade. Ist das nicht auch stark von ihr, dass sie von diesem feinen, wohlhabenden Elternhaus da rüberwechselt in diese runtergekommene Lagerhalle im Duisburger Hafen, wo ihr leiblicher Vater eben zu Hause ist? Also dieser Weltenwechsel, den zu verkraften, das ist doch eigentlich eine ganz schöne Leistung.
Vielleicht, aber ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass das überhaupt nicht problemlos passiert. So, also sie hat da schon viel mit zu kämpfen und ich glaube, das bringt ihr ganzes Weltbild durcheinander, weil sie hat, sag ich mal, sie wächst auf in diesem sehr wohlhabenden Viertel in Köln-Hahnwald.
Sie kennt eigentlich nur Überfluss, so. Materiell fehlt es ihr an nichts.
Wodurch kriegt sie die Kurve letztendlich?
Naja, sie kommt dahin und es ist erstmal furchtbar. Aber natürlich ist in dieser abgewrackten Lagerhalle auch ihr Vater, von dem sie ihr ganzes Leben lang geträumt hat, wo sie sich immer gefragt hat, warum ist er weggegangen? Und diese Neugier, die sie da hat auf diese Person und auf die Geschichte, die dazu geführt hat, die ja auch ein Teil von ihrer Geschichte ist, also diese Leerstelle in ihrem eigenen Leben, in ihrer eigenen Biografie ausfüllen zu wollen, ich glaube, das ist ein sehr starker Motor, dann auch darüber hinwegzusehen. So. Und natürlich lernt sie einfach auch Menschen kennen, dort in Duisburg, die, glaube ich, zum ersten Mal in ihrem Leben ihr tatsächlich unvoreingenommen begegnen. So, ob das jetzt Alik ist, der Junge, den sie kennenlernt, oder auch die älteren Herren, mit denen ihr Vater seine Zeit verbringt. Das sind vielleicht teilweise skurrile Gestalten, aber die begegnen ihr in ihrer eigenen Verschrobenheit erstmal mit einer kompromisslosen Offenheit. Und das ist etwas, was Kim, glaube ich, so vorher noch nicht erlebt hat. Und was es dann natürlich leichter macht, zu bleiben, weil man sagt, hier kann ich erstmal sein.
Mit Alik, gespielt von Max Lamperti, verbringt Kim Zeit am Strand. Und dieser Strand liegt am Rhein-Herne-Kanal.
Ah, jetzt ins Wasser.
Du willst nicht da rein, oder?
Warum nicht? Wofür ist das Meer sonst da?
Seit wann liegt Duisburg am Meer?
Seit immer. Oh, komm rein, es ist herrlich.
Vielen Dank auch.
Ist das Wasser heute wieder salzig?
Alik Scherif. Was ist das für ein Name?
Meine Mutter ist Russlanddeutsche, mein Vater ist Tunesier. Russischer Vorname, tunesischer Nachname. Alik Scherif. Ich kann es nicht als Russe schaffen und auch nicht als Tunesier. Aber als Alik Scherif kann ich jemand sein. Ich bin ein ausgezeichneter Schüler. Ich werde als erstes Mitglied meiner Familie studieren. Und später werde ich Recycling-Ingenieur. Und du so?
Ich wieso?
Na, wo kommst du her? Warum warst du noch nie hier?
Ich erzählte von Mama und Heiko und Jeffrey. Von unserem Leben in Hahnwald, das Alik maßlos interessierte, weil es sich in einem anderen Universum abspielte.
Und warum verbringst du deine Ferien in Maiderich und nicht in Miami?
Und dann erzählte ich ihm von dem Abend, an dem ich meinen Halbbruder beinahe umgebracht hatte. Ich bin schuld. Für immer. Ihre Reise nach Amerika ist auch eine Flucht vor mir, diesem Monster von einem Kind.
Sieh mal, das Ganze hat auch sein Gutes.
Ach ja?
Ja. Wenn du keinen Scheiß gebaut hättest, dann müsstest du deine Ferien jetzt in Miami Beach verbringen, anstatt in Maiderich Beach. Du hättest den schönsten Ort der Welt einfach so verpasst und wir hätten uns nie kennengelernt.
Kim verbringt also einen guten Sommer und der Draht zum Vater wird immer enger. Klar, dass dann auch heikle Themen aufs Tapet kommen.
Du hast sicher Fragen, oder? Ich meine, ich weiß ja nicht, was deine Mutter von mir erzählt hat. Wahrscheinlich eher weniger, oder?
Warum hast du dich nie gemeldet?
Warum? Weil es nicht ging.
Und warum ging es nicht?
Das ist schwer zu erklären.
Versuch es.
Stell dir Folgendes vor. Du baust richtig großen Mist. Also so richtig großen. Und Menschen, die dir nahe sind, haben darunter zu leiden. Und du kannst es auch nicht wieder gut machen. Kannst du dir das vorstellen? Du hast auch um Verzeihung gebeten. Das Problem ist nur, dass du dir nicht selbst verzeihen kannst. Du hasst dich selbst so sehr für das, was du getan hast, dass es dir nicht helfen würde, wenn die anderen dir vergeben würden. Du kannst nur eins machen. Gehen.
Dann hast du uns verlassen und nicht Mama dich.
Es ist nicht so einfach.
Dann ist es eben kompliziert, aber ich habe ein Recht darauf, es zu erfahren.
Du hast ein Recht auf Schulferien. Aber ich habe überhaupt keinen Schimmer, wie man Schulferien macht.
Lenk nicht ab.
Was gibt ihm der neu gewonnene Kontakt zu seiner leiblichen Tochter dann letztendlich?
Naja, das macht das Leben reicher. Es füllt es an mit etwas sehr Schönem und Positivem, was ja viele, viele Jahre gar nicht da war. Es bringt natürlich Erinnerungen mit. Und er muss ja irgendwann die Geschichte auch erzählen. Das ist ja, glaube ich, einem Zuschauer dann auch relativ schnell klar, dass irgendwann das Geheimnis aufgedeckt wird. Und das ist natürlich auch ganz schrecklich, das erzählen zu müssen, welche Schuld er mal auf sich geladen hat, aber dass er Kontakt zu seiner Tochter wieder bekommen hat. Das ist was Wunderbares und das ist ja was, was man jedem Menschen wünscht, der mal sowas abbrechen musste.
Ist es das Einende zwischen Vater und Tochter dann auch womöglich, dass beide es schaffen, mit wirklich schwierigsten Situationen klarzukommen?
Naja, man merkt, also beide merken, ich bin jetzt nicht die einzige Person, die so etwas getan hat, sondern es gibt noch jemand anderen, der hat etwa dasselbe auch getan. Und das ist natürlich etwas, was einen ein Stück weit erleichtert, dass es andere gibt, denen es genauso geht.
Matthias Werner zeichnet in Heilbronn für die Ausstattung des Marquisenmanns verantwortlich. Also er macht Bühne und Kostüme. Sparsam, das sei schon vorweggeschickt. Wie bringt ihr den Duisburger Hafen in die Box?
Naja, sparsam betrifft nur einen Teil, und zwar den des Bühnenbildes, weil wir natürlich nicht die unglaublich vielen Orte einzeln auf die Bühne bringen können. Da haben wir uns eher etwas ausgedacht, was eine Herausforderung ist, weil es auch mit der Fantasie des Zuschauers spielt. Aber bei den Kostümen sind wir überhaupt nicht sparsam, auch bei der Maske. Da gibt es rasante Umzüge für die Kolleginnen und Kollegen, weil sie halt sehr viele Rollen spielen. Und das ist aber auch ein Teil, der immer Spaß macht am Theater.
Und dann wird Musik eine Rolle spielen. Wenn ein Mensch lebt, da werden viele die Pudis wieder entdecken.
Genau, die Ostbands spielen eine Rolle, weil der Vater sozusagen in dieser Zeit der DDR-Musik hängen geblieben ist und die Lieder hört, die seiner Tochter erstmal überhaupt nichts sagen. Sie hat einen ganz anderen Musikgeschmack. Und das heißt, es gibt sowohl Ost- als auch Westmusik.
Der Marquisenmann von Jan Weiler in der Regie und der Bühnenadaption von Petra Wüllenweber als Uraufführung am Theater Heilbronn in der Box. Petra, zum Schluss würde ich gerne noch wissen, wie lautet die Botschaft? Wie würdest du die formulieren? Oder eben auch die Erkenntnis, die das vorwiegend junge Publikum, es ist ja Realschulstoff, mit deiner Inszenierung auf den Weg bekommen soll?
Ja, da ich ja Jugendliche immer sehr ernst nehme, finde ich, sie dürfen da ihre eigene Botschaft draus lesen, weil ich brauche ihnen nichts vorzuschreiben. Sie haben ihre eigenen Gefühle, Gedanken zu all dem. Sie bekommen sehr viele Anregungen. Und was sie für sich selbst als Botschaft daraus mitnehmen, das überlasse ich ihnen ganz eben.
Und was nimmst du als Regisseurin als Botschaft für dich mit?
Das ist mein Geheimnis.
Das lassen wir einfach so stehen. Und ich versuche mein Glück nochmal bei Frank Watzke, dem Darsteller des Ronald Papen. Man geht ja immer aus einem Stück raus, auch als Schauspieler, und nimmt irgendwas mit. Irgendeine Erkenntnis oder irgendwie etwas, was man für sich als Botschaft oder für die anderen sich als Botschaft wünscht. Was wäre das im Fall von diesem Stück für dich?
Das ist für mich ganz klar der Begriff der Vergebung. Das wird relativ früh im Stück auch mal von mir angesprochen, dass ich mir selbst nicht vergeben kann und dass es mir deswegen auch nicht helfen würde, wenn die anderen Menschen, denen ich Leid zugefügt habe, wenn die mir vergeben würden. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was für uns heute und schon immer wahnsinnig wichtig und zentral sein müsste, nämlich, dass wir einander vergeben. Und zwar im kleinen Bereich zwischen Menschen, in Beziehungen mit Familie, Partnern, aber auch natürlich im ganz Großen. Das wäre so wichtig und so schön. Es ist natürlich eine Utopie, fürchte ich.
Der Marquisenmann von Jan Weiler in der Bühnenfassung und Regie von Petra Wüllenweber. Zu sehen als Uraufführung am Theater Heilbronn in der Box. Eine Vorstellung, die für Jugendliche und Erwachsene auch im Abendprogramm gezeigt wird. Ja, jetzt ist es also an Ihnen, das Geheimnis des Ronald Papen und damit auch das Geheimnis der gesamten Familie zu ergründen. Viel Spaß wünsche ich dabei und danke fürs Zuhören. In der nächsten Folge der Hörbühne geht es dann um die erste Premiere im Großen Haus, um den zerbrochenen Krug von Kleist. Bis dahin, machen Sie's gut, Ihre Katja Schlonski.